Sie hören den Kurier.
Was ihr hier hört, ist eine Menge in Arizona, die Donald Trump zuruft: Sperrt ihn ein, sperrt ihn ein. Damals war nicht Donald Trump gemeint, sondern Joe Biden, den sie hinter Gittern sehen wollten. Der wird aber am 20. Jänner im Oval Office sitzen. Das mit den Gittern blüht eher noch Donald Trump. Ist das der Grund, warum er sich so hartnäckig an die Macht klammert? Hat Donald Trump Angst, im Gefängnis zu landen? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Daily Podcast vom Kurier. Ich heiße Caroline Krause-Sandner. Doch bevor wir uns der Frage widmen, ob auf Donald Trump eine Prozesslawine losrollt, wollen wir uns die Situation in Österreich ansehen. Viele von uns arbeiten, lernen, studieren und shoppen von zu Hause aus. Das Land befindet sich im Lockdown. So manch einer kritisiert, dass er vom Lockdown aber nichts merkt. Menschen scheinen wie zuvor unterwegs zu sein. Kinder gehen teils weiter in die Schule, auf der Tangente steht man immer noch im Stau. Verfehlt diese strenge Maßnahme am Ende sogar ihr Ziel? Bei mir im Studio ist jetzt Kevin Kader, unser Corona-Zahlen-Experte, der hoffentlich ein bisschen Licht in die Sache bringen kann, sodass auch ich das verstehe. Hallo Kevin.
Hallo Caro.
Schauen wir uns mal die heutigen Zahlen an. Wie sieht's denn mit den gemeldeten Neuinfektionen in Österreich aus?
Also in Österreich gibt es von Dienstag auf Mittwoch 5.802 neue Corona-Infektionen. Am stärksten betroffen ist da das Bundesland Oberösterreich mit 1.385 Neuinfektionen.
Das heißt, im Vergleich zu den vergangenen Tagen, das klingt so, als wären die Corona-Fälle wieder mehr geworden. Stimmt das? Und ist das trotz Lockdown irgendwie nachvollziehbar und ist das beunruhigend?
Ja, stimmt. Die Tendenz seit Montag geht wieder nach oben. Allerdings ist es noch nicht so beunruhigend. Grundsätzlich sind wir nämlich bei den Neuinfektionen niedriger als beispielsweise vergangene Woche. Also das ist schon mal positiv. Die Steigerung innerhalb der Woche kann man auch mit Nachmeldungen ein bisschen erklären, was dann natürlich die Zahlen von Montag und Dienstag relativiert. Also es ist noch kein Grund zur Beunruhigung, aber wir sind auch noch nicht ganz über den Berg, sagen wir es mal so.
Okay, das heißt, am Montag sind oft niedrigere Zahlen.
Dafür genau, vom Wochenende, das wird weniger getestet, dann werden weniger Neuinfektionen eingemeldet, beziehungsweise die Labore kommen nicht nach mit den Testungen. Und das wird dann halt oft am Dienstag oder auch am Mittwoch dann noch nachgemeldet.
Okay. Und das heißt aber jetzt, wann sollten wir einen signifikanten Rückgang sehen, um zu wissen, dass dieser Lockdown jetzt wirklich gewirkt hat?
Also man merkt jetzt schon, dass er wirkt, wie gesagt, weil die Zahlen im Vergleich zur Vorwoche niedriger sind. Einen deutlichen Rückgang erwarten Experten wie beispielsweise Simulationsforscher Niki Popper von der TU Wien dann gegen Ende der Woche. Außerdem sollten wir diese Woche auch den Höhepunkt bei den Spitalsbelegungen und hier vor allem bei den Intensivstationen erreichen.
Wir werden uns das natürlich weiterhin anschauen. Danke, Kevin.
Danke, Caro.
Für das Ende des Lockdowns hat die Regierung ja Massentests für alle Österreicher und Österreicherinnen angekündigt. Die sollten am Wochenende vor Weihnachten stattfinden. Wie heute bekannt wurde, beginnt man im Westen mit der Durchtestung schon früher. Salzburg beginnt schon Anfang Dezember, ebenso Tirol, das bis 7. Dezember mit dem Massentest fertig sein will. Auch Vorarlberg will das letzte Lockdown-Wochenende für die Tests nutzen, kündigt der Landeshauptmann Wallner an. Das Thema wird uns leider noch Wochen und wahrscheinlich Monate lang beschäftigen. Genau wie die Frage, was ist eigentlich mit Donald Trump los? Jetzt ist seit Wochen klar, dass der amtierende US-Präsident die Wahl am 3. November verloren hat. Klar ist das den meisten von uns, aber der betroffenen Person offenbar nicht. Seit Wochen verweigert Trump den Akt der Concession, also das Eingeständnis der Niederlage und die traditionell damit verknüpfte Solidaritätserklärung mit dem künftigen Präsidenten. Immerhin hat er jetzt nach wochenlanger Blockade einer Übergabe der Amtsgeschäfte an Wahlsieger Joe Biden zugestimmt. Er habe sein Team angewiesen, zu tun, was getan werden muss, um Bidens Übergangsteam zu unterstützen, hat der Präsident auf Twitter geschrieben. Die Niederlage eingestehen will er unterdessen immer noch nicht. Er behauptet weiter, dass ihm der Sieg durch Wahlbetrug gestohlen worden sei. Seine Anwälte feilen weiterhin an Tricks, um das Wahlergebnis doch noch herumzudrehen. Aber mit Sicherheit ist ein anderes Team an Anwälten mit etwas anderem beschäftigt, nämlich damit, Donald Trump nach dem 20. Jänner vor dem Gefängnis zu bewahren. Warum? Weil gegen ihn mehrere Verfahren laufen. Die Chance ist groß, dass nach der Amtsübergabe Dutzende Prozesse gegen Donald Trump Fahrt aufnehmen könnten. In manchen Fällen droht eine Gefängnisstrafe. in anderen Strafzahlungen in dreistelliger Millionenhöhe. Könnte es Donald Trump an den Kragen gehen oder wird er noch vor dem Ende seiner Amtszeit seinen Kopf aus der Schlinge ziehen, indem er sich selbst begnadigt? Geht denn das überhaupt? Laut Medienberichten plant der Präsident bereits, mehrere Personen aus seinem engsten Umfeld zu begnadigen. Das soll er seinen Vertrauten angekündigt haben. Kann er sich aber auch selbst begnadigen? Um diese Fragen zu beantworten, spreche ich jetzt mit dem bekannten österreichischen US-Anwalt Robin Lumsden, der selbst schon ein Verfahren in den USA gegen einen von Trumps persönlichen Anwälten gewonnen hat. Und zwar ein Zivilverfahren für den Wiener Flughafen. Der Gegenspieler war damals Alan Dershowitz. Guten Tag, Herr Lumsden.
Guten Tag.
Ja, wir haben jetzt schon viel über die Immunität von US-Präsidenten gesprochen in den vergangenen Tagen und Wochen, weil es ja immer heißt, dass Donald Trump möglicherweise deswegen festhält an seiner Macht oder an dem Präsidentenamt, weil er sich so vor der Zukunft fürchtet und vor Klagen oder Gerichtsverfahren. Aber vielleicht zuerst kurz, wogegen ist man denn als US-Präsident überhaupt immun?
Grundsätzlich ist der US-Präsident nur in Zusammenhang mit direkten Tätigkeiten aus seiner Präsidentschaft heraus immun. Das heißt, es sind Gesetzesinitiativen, die Nutzen von seinen Notmaßnahmen. Also es muss mit der Tätigkeit verbunden sein. Dann will das die US-Verfassung, dass ein Präsident nicht für solche Entscheidungen herangezogen werden kann.
Mhm. Also wenn er jetzt ein ziviles Vergehen in dieser Zeit macht, ist er eigentlich nicht immun. Aber de facto wird er ja deswegen auch nicht belangt, oder? Während der Amtszeit.
Genau, also rechtlich ist er nicht immun für zivilrechtliche Ansprüche. Die könnte man auch jetzt einbringen. Es gibt auch dazu auch Präzedenzfälle in der jüngsten Vergangenheit. Trump wurde ja auch jetzt in diverse Zivilverfahren von Frauen, zum Beispiel wegen Vergewaltigung, versucht hineinzuziehen, nicht Strafverfahren, sondern im Zivilverfahren. Mhm. Und Trump hat seine Macht insofern missbraucht, als er das Department of Justice, also das Justizministerium, beauftragt hat, erstens mal zu argumentieren, dass auch dieser Vorwurf, und das ist ein bisschen absurd bei einem Vergewaltigungsvorwurf, nämlich der Verleumdungsvorwurf, dass sie zu Unrecht behauptet, er hätte sie vergewaltigt, im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als Präsident steht. Das hat er sehr mutig versucht zu argumentieren, hat aber das Gericht abgelehnt und hat dadurch jetzt auch den Präzedenzfall wieder erneut geschaffen, dass ein Präsident auch wegen Zivilverfahren belangt werden kann während der Amtszeit und dieses Verfahren läuft. Nur faktisch hat er natürlich sehr viele Möglichkeiten mit Einflussnahme durch das Justizministerium, denn die versuchen halt jede Hürde einzubauen. Und jetzt steht dieses Verfahren deswegen, weil das Department of Justice versucht hat, den Präsidenten anwaltlich zu vertreten. Und das ist natürlich eine Absurdität, dass ein Justizministerium für die Verteidigung des Präsidenten zuständig ist. Das ist ein No-Go.
Das ist ja vielleicht auch etwas, wofür dann der Justizminister William Barr belangt werden könnte und nicht nur der Präsident oder der dann Ex-Präsident Donald Trump.
Ja, wobei ich glaube, dieser Machtmissbrauch ist eher faktischer und nicht qualifiziert rechtlicher Natur. Also ich glaube, dafür werden die nicht ins Gefängnis gehen, dass sie das Department of Justice für ihre privaten Zwecke nutzen. Insofern glaube ich aber auch, dass Trump noch sehr, sehr viele seiner Weggefährten vielleicht auch den Justizminister noch einmal vorsorglich begnadigen wird.
Mhm. Okay, gut. Das heißt aber, dieses von Ihnen angesprochene Vergewaltigungsverfahren ist nicht das einzige Verfahren, das gegen Trump läuft oder die einzigen Ermittlungen, die gegen ihn laufen. Ihm hängen mehr als ein Dutzend Ermittlungen und Zivilklagen an. Wie kann man sich das vorstellen, wenn er dann am 20.01. aus dem Weißen Haus auszieht, gehen dann die Prozesse so richtig los?
Ich glaube, es wird schon noch ein paar Monate dauern, aber es wird erstens dazu führen, dass das gesamte Justizsystem nicht mehr erstarrt ist, weil es sich um Verfahren gegen den Präsidenten handelt, sondern ein bisschen das Department of Justice wird frei sein mit einer neuen Führung und die Staatsanwälte werden wieder frei sein zu agieren. Die Gerichte sind relativ unabhängig, das heißt, die werden sich nicht unterordnen, auch wenn es im Supreme Court jetzt eine republikanische Mehrheit gibt, aber ich glaube, die werden sich davon nicht beeindrucken lassen. Und ich glaube, sehr wichtig ist, es wird jetzt leichter in all diesen Verfahren besonders in den Verfahren, die auch noch Federal-Themen betreffen, dass das FBI unabhängig ermitteln kann, dass Beweise herausgegeben werden dürfen. Also die Erlangung von Beweismitteln für die jeweiligen Verfahren, sei es Straf- oder Zivilverfahren, wird jetzt einfach möglich und erleichtert.
Mhm. Können Sie vielleicht ganz kurz erklären, was Sie mit Federal-Verfahren meinen?
Ja, also man darf ja nicht vergessen, die USA sind ja zwar die Vereinigten Staaten von Amerika, aber sehr unabhängige Staaten, die sich erst zusammenfinden mussten. Und drum hat man auch bei der Gründung sehr stark in Bundes-, also in Federal-Gesetze unterschieden. Und dann gibt es überall auch noch eigene State-Gesetze. Also das ist viel stärker als bei uns in Österreich zwischen den Bundesländern, sondern da ist wirklich, es gibt für viele Tatbestände, beide Tatbestände, einmal auf Bundesebene und einmal auf Landesebene. Und wo wird das wichtig? Zum Beispiel beim Thema Begnadigung, wenn sich Trump noch begnadigen lässt oder sich selbst begnadigt, dann kann er das nur auf Federal-Ebene machen. Also nur für die Bundesthemen, weil er ist auch nur ein Federal-Organ. Und er darf nicht in die Macht der Bundesstaaten hineingreifen. Und ganz spannend, also da könnte er sich begnadigen für die ganzen Themen im Zusammenhang mit dieser Russian Collusion, also mit der Zusammenarbeit Russlands bei seiner ersten Wahl 2016. Mhm. Er könnte sich auch für Kidnapping oder für die Violation des Spionageakts oder des Patriot Acts oder auch für Steuerhinterziehung begnadigen.
Okay, das aber Moment, alles. Kidnapping wird ihm nicht vorgeworfen, oder?
Das, glaube ich, gibt's noch nicht und ich glaube, das ist auch unwahrscheinlich.
Ja. Wie funktioniert das? Also er kann sich selbst als Präsident begnadigen. Ist das richtig?
Ich würde sagen, das ist, da besteht jetzt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es machbar ist, aber keine Sicherheit, sich selbst zu begnadigen. Das ist auch noch nicht erfolgt, aber was passieren kann und was ich für wahrscheinlich halte, ist, dass er mal alle seine Freunde begnadigen könnte und Partner, damit ihm auch diese natürlich dann loyal gegenüberstehen als Zeugen in diversen Verfahren.
Ja.
Und dass, wenn er sich selbst begnadigt, dann würde, wenn ich es ihm anraten würde, dann würde ich kurz vor der Inauguration von Biden zurücktreten, dann übernimmt kurzfristig der Vizepräsident Mike Pence das Präsidentenamt und dann lässt sich Trump vom Vizepräsidenten und dann Präsidenten Pence begnadigen, dann ist es rechtlich auf jeden Fall sauber.
Und begnadigen könnte er sich lassen für laufende Verfahren?
Na, begnadigen könnte er sich nur lassen für die Vergehen, die er begangen hat. Ist auf der einen Seite auch in seiner Tätigkeit als Präsident, für die er aber auch zusätzlich teilweise immun ist. Mhm. Und auf der anderen Seite nur für die Vergehen, die eben Bundesrecht betreffen. Dann würde in den laufenden Verfahren dies ein Hindernis zur weiteren Verfolgung darstellen. Aber für die zivilrechtlichen Klagen und für alle bundesstaatsrechtlichen Vergehen würde ihm die Begnadigung nichts nützen.
Okay, ja, verstehe. Und okay, jetzt dann diese Dinge wissend, was glauben Sie, wird Trump als Ex-Präsident ins Gefängnis gehen oder nicht?
Da schlagen, sagen wir mal so, zwei Philosophien in meinem Kopf. Auf der einen Seite würde ich sagen, jeder normale Bürger oder bekannte Politiker würde vermutlich in den USA mit dieser Vielzahl an Delikten, die ja auch teilweise bereits dokumentiert wurden in anderen Verfahren. Man darf ja nicht vergessen, da haben ja sehr viele Ex-Minister klar ausgesagt, dass der Präsident informiert war, dass der Präsident, also da, normalerweise würde ich jetzt aus der Ferne, ohne die Details zu kennen, sagen, dafür geht man in den USA zwingend ins Gefängnis. Meine Meinung aber jetzt auch, weil Trump und die Republikanische Partei in ihrem jetzigen Zustand kennend, es bleibt fraglich, ob ihn wirklich alle Republikaner fallen lassen werden, ob nicht vielleicht auch Präsident Biden sogar sagen wird bei manchen Themen, ich begnadige Trump, damit ich auch nicht einen Märtyrer produziere, der dann die nächsten Jahre eben das Opferlamm spielt. Aber schlussendlich komme ich zum Ergebnis, ich glaube, dass er eine signifikante Strafe zahlen wird, ob er zwingend ins Gefängnis geht, weiß ich nicht, aber für Steuervergehen. Und zwar für seine fehlende Bereitschaft, seine Steuerunterlagen offenzulegen und für das Lügen im Zusammenhang mit seinen Vermögenswerten und seinem Firmenimperium. Denn er hat bei seiner Amtseinführung klar angegeben, dass er keine wirtschaftliche Kontrolle und Macht mehr über sein Firmenimperium hat. Und ich kann mir bei der bei dem Psychogramm des Präsidenten nicht vorstellen, dass er jemanden vertraut und seinen Kindern wirklich die uneingeschränkte Macht über sein Imperium gegeben hat. Und ich glaube, dass dies einfach faktisch bewiesen werden kann, wie andere formale Themen. Und dann müsste das US-System zuschlagen.
Mhm. Herr Lamsten, vielen Dank für dieses Gespräch und für die spannenden und auch unterhaltsamen Einblicke in die US-Justiz.
Vielen Dank, jederzeit gerne.
Es ist offenbar eine Gratwanderung. Wird der Präsident nach seiner Amtszeit für mögliche Vergehen bestraft oder will man die Polarisierung des Landes nicht noch weiter strapazieren und schon gar keinen Märtyrer produzieren? Der, so glauben es zumindest manche Beobachter, in 4 Jahren sogar nochmal antreten könnte. Am Ende könnte es sogar dazu kommen, dass Joe Biden seinen Vorgänger begnadigt. Was uns am Ende noch kurz zu unserem Tweet des Tages bringt. Die US-Journalistin Anna Navarro-Cardenas schreibt, laut Medienberichten soll Trump heute 2 Truthähne begnadigen. Ich tippe auf Jared und Rudy. Rudy Giuliani, Trumps persönlicher Verteidiger, hat die Welt ja schon vorige Woche beschäftigt. Mit seinem Abstieg vom großen Helden der Nation als New Yorker Bürgermeister nach 9/11 hin zu einem polternden und scheiternden Anwalt, dem bei einer Pressekonferenz die Haartönung die Wange runterläuft. Und mit Jared ist natürlich der berühmte Schwiegersohn Jared Kushner gemeint, Ivanka Trumps Mann. Um das Glamour-Paar macht sich insbesondere die Klatschpresse in den Vereinigten Staaten Sorgen. Werden die beiden in ihrer Heimat New York nach dem 4-jährigen Exkurs in die Politik überhaupt noch willkommen sein? Kolumnist Frank Bruni von der New York Times schlägt Ivanka vor, sie sollten sich eher in Richtung Nordkorea oder Saudi-Arabien orientieren als nach New York. Schließlich hätten sie dorthin beste Kontakte aufgebaut. Fast schon gemein. Naja, vielleicht können sie sich in den verbleibenden Tagen an der Macht ja auch noch irgendwie Immunität sichern. Donald Trump selbst hat ja mal gesagt, vielleicht bin ich ja immun. Das war allerdings im Oktober und es ging um seine schnelle Genesung von der Coronavirus-Infektion. Aber es könnte irgendwie immer noch passen.
I just left Walter Reed Medical Center and it's really something very special. The doctors, the nurses, the first responders. And I learned so much about coronavirus. And I know there's a risk, there's a danger, but that's okay. And now I'm better and maybe I'm immune, I don't know.
Mit diesen schönen Tönen und Aussichten verabschiede ich mich von euch. Mein Name ist Caroline Krause-Sandner. Um Ton und Schnitt hat sich heute wieder Dominik Kanzian gekümmert. Produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Wenn euch unsere Kurier-Daily-Beiträge gefallen, dann abonniert uns doch auf Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcast und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Baba und bis morgen.
The fact of the matter is that he's doing really well.
Maybe I'm a man, maybe I don't wear a mask, cause I don't care about others. Science I don't really understand.
Disinfectant, where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that? By injection inside.
I just need some oxygen. Ooh. Maybe I'm immune to the way the polls are looking now. Maybe I'm afraid that it's not fake news. Maybe I'm immune to all the lies that I have made. I should have.
It affects virtually nobody.
Maybe I'm afraid of the way that I might lose this. Maybe on November 3rd, I just might lose this.